Ich liebe eine gute Diskussion. Es gibt ganz viele Themen, über die man ganz gut diskutieren kann. Manchmal auch kontrovers, das ist auch okay. Aber so viele Themen, womit man mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kann, also Politik oder Urlaubsorten oder Biersorten oder, naja, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten da. Und natürlich gibt es bei dem Glauben ganz viele verschiedene Themen, über die man sehr viel diskutieren kann, viele Themen, über die man sehr viel auch diskutieren soll. Zum Beispiel gibt es, also ich bin ja Baptistenpastor, wenn es ums Thema Taufe geht, da bin ich ganz in meinem Element. Also da kann ich ganz lange mit Leuten aus verschiedensten Kirchen diskutieren und überlegen und reden, wie ist das denn zu verstehen. Wenn es ums Thema Abendmahl geht, da gibt es auch ganz viel Diskussion. Wie genau ist das zu verstehen? Wie genau sollte das gemacht werden? Muss man Wein benutzen oder darf man auch Traubensaft benutzen? In welcher Form sollte das dann gefeiert werden? Mit welcher Häufigkeit? Oh, die Fragen, die es gibt, ohne Ende. Und dann kann man natürlich auch überlegen, wer ist eigentlich der größte Prophet im Alten Testament? Oder im Neuen Testament, wie ist das mit der Erwählung eigentlich zu verstehen? Wie wird der Himmel eigentlich aussehen? Und wo ist das denn überhaupt? Also Fragen ohne Ende, über die man diskutieren kann und wie gesagt, auch manchmal also kontrovers diskutieren kann. Es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen zu diesen verschiedenen Fragen. Und ich sehe das ehrlich gesagt nicht mal als ein großes Problem, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Ich genieße das, ein gutes Gespräch haben zu können. Diese Themen, die ich aber bisher benannt habe, sind welche, wo ich sagen würde, sollte man aufpassen, dass man nicht unbedingt zu dogmatisch wird über seine Einstellung dazu. Ich meine, es ist manchmal ein bisschen sehr erschreckend, wie Christen sich über Dinge haben auseinander dividieren lassen. Sich teilen lassen. Zum Beispiel, es heißt, dass Martin Luther und Johannes Calvin sich getroffen haben und sich über verschiedenste Punkte über den Glauben unterhalten haben. Und die hatten Übereinstimmung über einen Punkt nach dem nächsten. Nur bei einem Punkt waren sie sich nicht einig. Und das bei dem Verständnis des Abendmahls. Luther hat gesagt, es ist eine reale Präsenz und Calvin hat gesagt, es ist eine geistliche Präsenz. Und Leute, ich habe Theologie studiert und auf der praktischen Seite habe ich immer noch nicht erkennen können, wo der praktische Unterschied ist zwischen den beiden. Und weil sie sich auf diesem einen Punkt nicht einigen konnten, nein, wir gehen unsere getrennte Wege, wir machen jeder sein Ding für sich. Und die meine Güte, ich habe von Gemeinden gehört, die haben Spaltungen gehabt darüber, welche Farbe der neue Teppich im Gottesdienstsaal haben sollte. Ja, es gibt viele solche Dinge. Ich meine, vielen von uns wird es auch bekannt sein, dass es Gemeinden gibt, wo eine Gruppe sich entschieden hat, dass die Restlichen in der Gemeinde nicht geistlich genug waren für sie. Und diese nicht geistlich genug Gruppe, die haben die geistlichere Gruppe zurückgehalten. Die geistlichere Gruppe hat sich entschieden, wir müssen eine neue Gemeinde gründen, wir müssen uns trennen von diesen anderen, haben eine neue Gemeinde gegründet und nicht allzu viel später haben sie festgestellt, dass sie gar nicht so geistlich waren, wie sie zuerst gedacht haben. Also wir machen uns manchmal verrückt über verschiedene Themen. Wir lassen uns durch Themen trennen, die uns nicht wirklich trennen brauchen, die uns nicht trennen sollten. Aber heute geht es wirklich nicht um eine von diesen Randthemen, sondern in unserem Text finden wir eine Zusammenfassung von dem Evangelium. Bei solchen Dingen rede ich gern von dem Kern des Evangeliums, von den Dingen, die wirklich zu dem Kern unseres Glaubens gehören, die Dinge, die das Christsein in ihrem Kern ausmachen. Es ist auch vorgekommen, dass wenn ich von dem Kern des Evangeliums, von diesen Dingen, die wirklich zentral sind, dass Leute mir unterstellen wollten, dass ich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner es reduzieren wollte. Das ist gar nicht so lange her, dass in einem ökumenischen Zusammenkunft, wo wir einen Gottesdienst geplant haben, dass einer hat gesagt, und es wäre mir ganz wichtig, auf Grundlage von dem, was wir bisher diskutiert haben, dass wir in diesem Gottesdienst auch für die Toten beten. Und ich habe gesagt, also in meiner Tradition und in manch anderen, die hier repräsentiert sind, würde das auf großes Unverständnis stoßen. Daher möchte ich bitten, dass wir das in dem Gottesdienst nicht machen. Was, müssen wir es immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren? Ich sagte, nein, wir müssen es auf den größten gemeinsamen Nenner reduzieren. Und der heißt Jesus Christus. Das ist das, was im Zentrum stehen muss. Und unseren Text für heute finden wir in dem Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 26 bis 28, wobei ich gleich vorweg sagen will, Vers 26, ich fange so in der Mitte von dem Vers an. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den früheren Teil von dem Vers nicht mag, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ab dem Mitte dieses Verses bis zu dem Vers 28 der Autor des Hebräerbriefes, wir wissen nicht genau, wer das war, aber er fasst seine Argumente, die er vorher gebracht hat, fasst er die hier ganz kurz und bündig zusammen. Und deswegen fange ich in der Mitte vom Vers 26 vom Kapitel 9 an. Dort heißt es, jetzt aber ist am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer, jetzt aber ist er, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder übersehe, wenn ich das lese, jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die auf ihn warten. Das ist das Evangelium, kurz und bündig. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Gott sandte seinen Sohn zu uns. Er hat uns gelehrt, wie Gott wirklich ist. Er ist für unsere Sünden gestorben, dass wir Vergebung haben können. Er wird in Herrlichkeit kommen, um die, die ihm vertraut haben, zu sich in den Himmel zu nehmen. Der Jesus von unserem Text ist es, der sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was bedeutet das eigentlich, wie die Kinder werden? Also heißt das, dass wir alle nur noch zum Kindergottesdienst gehen können, da ein bisschen auf dem Fußboden rumkrabbeln, Bewegungslieder singen, das würde uns vielleicht auch mal gut tun. Was bedeutet das eigentlich, wie die Kinder werden? Johannes erzählt uns in seinem Evangelium, wie der Nikodemus zu Jesus gekommen ist. Und Jesus hat ihm gesagt, du musst vom Neuen geboren werden. Und er, ich glaube nicht, dass meine Mutter damit einverstanden sein wird. Jesus meinte etwas anderes an der Stelle. Und er meinte auch nicht, dass wir die Uhr zurückdrehen und wieder wie Kinder werden, sondern er hat gesagt, wie die Kinder werden. Wenn du wissen willst, wie ein Kind ist, nimm mal ein Kind auf den Schoß oder auf den Arm, gerade ein kleines Kind, und frag diesem Kind, wie viel bezahlen Mama und Papa für Miete oder für die Hausrate? Du kriegst vielleicht sogar eine Antwort darauf. Die könnten vielleicht sagen, 15 Euro. Für ein Kind ist das viel Geld. Wir wissen, dass die Miete wahrscheinlich ein bisschen höher ausfällt, ne? Aber das Kind macht sich keine Gedanken oder Sorgen dazu. Frag diesem Kind, wie viel gibt es im Budget für Essen, für Bekleidung? Haben die Rücklagen, die notwendig wären, wenn sie ein neues Auto kaufen müssten? Wie stehen die Aktien? Wie wird es für Mama und Papa bei der Rente? Das Kind wird dich ein bisschen komisch angucken und eigentlich nicht wissen, was du willst. Weil dieses Kind sich keine Gedanken, keine Sorgen über diese Dinge macht. Dieses Kind überlässt das Mama und Papa. Das sind Dinge, die das Kind nicht versteht und macht sich keinen Kopf darüber. Und Gott möchte, dass wir verstehen, dass er unser Vater ist, der den Überblick hat, der alles versteht und dass wir ihm vertrauen können. Und wenn Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder oder wer nicht wie ein Kind wird, kommt nicht in das Himmelreich. Er sagt, wenn du dir so viel Sorgen machst, dass du denkst, dass es alles von dir abhängt, dass du Gott diese Frage nicht anvertrauen kannst, dann hast du Gott auf Abstand gehalten. Dann hast du gesagt, nee, also du bist schön und gut, wenn ich dich mal brauche, aber diese Sache, das ist wichtig genug, ich muss mich drum kümmern. Er will, dass wir es lernen, ihm zu vertrauen. Und nur in einer vertrauensvollen Beziehung werden wir so auf ihn warten, dass wenn er kommt, dass wir ihn erkennen und er uns zu sich nimmt. Wie es auch in unserem Text heißt. Er kommt für die, die ihn erwarten. Es ist dieser Jesus, der Jesus von unserem Text, der sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lass es dir erstmal durch den Kopf gehen, das nächste Mal, wenn der Nachbar seine Musik wieder zu laut aufdreht oder sein Müll vor deiner Haustür liegen lässt oder solche spaßige Dinge. Wir wissen alle, dass es mit unserem Nächsten manchmal happert. Das heißt nicht, dass wir von alles schlucken müssen, was der Nächste macht, aber wir sollten den Nächsten lieben wie uns selbst. Und das wird unsere Reaktion auf ihr Handeln wohl sehr stark beeinflussen. Es ist der Jesus von unserem Text, der einen gelähmten Mann geheilt hat, aber erst nachdem er sich um die noch tiefere Wunden seiner Seele gesorgt hat. Vier Männer hatten einen Freund, der nicht laufen konnte, der war gelähmt. Die wollten mit ihm zu Jesus kommen, aber wo Jesus war, da waren viel zu viele Menschen, da kamen sie überhaupt nicht ran. Die sind dann über die Dächer gegangen. Das sind Freunde, die immer einen Weg finden werden, auf dass wir alle mindestens einen solchen Freund haben. Die sind mit ihm über die Dächer gegangen, haben ein Loch in das Dach geschlagen und ihren Freund direkt vor Jesus runtergelassen. Und Jesus guckt ihn an, voll Mitleid, und sagt, was die Freunde überhaupt nicht erwartet haben. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Siehst du, Jesus weiß, mit deinem gelähmten Bein kannst du nicht laufen, aber mit deiner gelähmten Seele kannst du nicht leben. Jesus hat gesehen, wo der Kern des Problems war und hat ihm Vergebung zugesprochen. Und wo die anderen, die Frommen um ihn herum, sich darüber aufgeregt haben, hat er gesagt, was ist schwieriger? Ihnen zu sagen, ihm sind seine Sünden vergeben oder dass er aufstehen und laufen soll. Aber dass ihr wisst, dass der Menschensohn die Macht hat, auch Sünden zu vergeben. Seh, sage ich zu dem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und in dem Moment ist der Mann aufgestanden und konnte wieder laufen. Aber Jesus hat zuerst Seelsorge betrieben. Das ist der Jesus, von wem gesprochen wird in diesem Text. Dieser Jesus hat Leprakranken berührt und geheilt. Lepra könnte eigentlich als die mit AIDS in unserer Zeit eher verglichen werden. Eine Krankheit, die scheint absolut keine Hoffnung zu geben, wo Leute sich fragen, was hat er falsch gemacht, dass er diese Krankheit bekommen hat, wo Leute Angst haben, überhaupt in der Nähe von jemandem mit der Krankheit zu kommen, weil sie Angst haben, dass es irgendwie ansteckend sein könnte. Das ist genau wie Lepra damals gesehen wurde. Jesus hat diesen Menschen berührt. Jesus hat diesen Menschen geliebt. Du musst verstehen, also überlegst dir, vielleicht kennst du das sogar, ich hoffe nicht, aber vielleicht kennst du, wie das ist. Monate, Jahre lang keine Berührung von einem anderen Menschen zu erleben. Es ist etwas sehr, sehr Schwieriges und gar Schädliches für einen Menschen, auf Berührung von anderen Menschen verzichten zu müssen. Jesus hat diesen Menschen berührt, sie geheilt und es ihnen ermöglicht, dass sie zu ihren Familien nach Hause gehen konnten. Es ist dieser Jesus, der auch Menschen von den Toten auferweckt hat. Dieser Jesus war es, der zu einer Frau, die in Ehebruch ertappt wurde. Also nicht nur, dass es ihr unterstellt wurde, sondern sie wurde in der Tat ertappt, der sie dann gefragt hat, wo sind deine Ankläger? Sie sagt, es ist keiner mehr da. Und Jesus hat gesagt, dann verurteile ich dich auch nicht, aber gehe und sündige nicht mehr. Jesus hat sehr genau gesehen, welche zerstörerische Kraft die Sünde hat, wie es uns auseinanderreißt, wie es uns kaputt macht. Deswegen hat er gesagt, gehe und sündige nicht mehr, weil er will nicht, dass wir kaputt gehen, dass wir kaputt gemacht werden. Ist der Jesus von unserem Text, der voller Schmerzen vom Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist dieser Jesus, der gesagt hat, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das Evangelium ist eigentlich so einfach, dass wir manchmal drüber stolpern. Du bist ein sündiger Mensch. Jesus Christus ist für deine Sünde gestorben. Wenn du ihm dein Leben anvertraust, vergibt er dir all deine Sünden und er gibt dir eine ewige Hoffnung. Es ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Es ist der Kern des christlichen Botschafts. Es ist die Botschaft von Advent, Weihnachten und Ostern zusammen. Den Spruch kennst du sicherlich auch. Ach, es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, genau das ist es. In Jesus haben wir Weihnachten und Ostern zusammen. Und es ist die Botschaft, die eine schmerzende, verlorene Welt dringend braucht. Es ist die Botschaft, die eine schmerzende und verlorene Welt retten kann. Ab heute brennt das vierte Licht. Und es ist nicht mehr lange hin, dass wir dann zusammen Weihnachten feiern werden. Aber Gott bietet dir jetzt das Geschenk an, das Geschenk des Lebens, das Geschenk der Vergebung der Sünden, das Geschenk der Gewissheit, dass du niemals allein bist und dass er immer mit dir geht. Warum solltest du warten, dieses Geschenk anzunehmen? Ich weiß, wir haben manche Leute hier, die gerne eine längere Predigt hören. Und manche, die sagen, oh ja, 5 bis 7 Minuten, das reicht. Ich glaube, ich bin heute wahrscheinlich irgendwo dazwischen gelandet. Aber diese Botschaft ist so einfach, ich will sie nicht zerreden. Jesus ist in diese Welt gekommen, nicht um uns ein paar Feiertage zu geben, sondern um uns zu einem Feier mit ihm in der Ewigkeit einzuladen. Und diese Einladung spricht auch heute an dich aus. Es ist vollkommen egal, was in deiner Vergangenheit ist. Es ist vollkommen egal, was für Fehler du gemacht hast in der Vergangenheit. Jesu Opfertod ist groß genug, um auch dafür zu zahlen. Du brauchst nicht zu denken, dass irgendwelchen Fehler, Versäumnisse, die du begangen hast, zu schlimm wären, als dass er sie vergeben könnte. Und vielleicht steckst du auch jetzt in einer Situation, wo du sagst, ja, also das, was in der Vergangenheit ist, ist schlimm genug, aber wo ich jetzt drin stecke, wie soll mir das da helfen? Ich, wie ich hier stehe, weiß nicht, in was für eine Situation du eventuell steckst, wo du dringend auf Hilfe angewiesen wärest. Aber Jesus hat uns gesagt, ich schicke euch meinen Heiligen Geist, den Heiligen Geist Gottes. Der Heilige Geist kennt deine Situation. Und der Heilige Geist ist durchaus in der Lage, dir zu helfen, Aber um dir helfen zu lassen, sei das von ADAC, sei das von Krankensanitäter am Straßenrand, wenn man einen Unfall gehabt hat, sei das beim Arzt, um dir helfen zu lassen, musst du immer Vertrauen haben, musst du immer Vertrauen aufbringen zu dem, der dir helfen will. Und er lädt dich ein, dein Herz für ihn zu öffnen. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit der Stille halten. Einfach ruhig werden. Rede mit diesem Gott. Du kannst ihn duzen, überhaupt kein Problem. Du brauchst keine besondere Vokabular zu kennen. Rede mit ihm, wie du mit einem guten Freund reden würdest. Rede mit ihm, wie du mit jemandem, wem du völlig vertraust, reden würdest. Und das beinhaltet auch, wenn es dir wehtut, kannst du es sagen. Du darfst all deine Last, all deine Sorgen bei ihm ausschreien. Du kannst ihm auch sagen, wo du zweifelst, wo du Schwierigkeiten hast, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Das kann er auch vertragen, weil er dir helfen will, zu erkennen, dass du ihm vertrauen kannst. Hatten wir eine Zeit der Stille.